Willkommen zur Taktung Nummer 7, die Taktung der Farbe Gelb. Ich habe Shlomo heute bei mir. Wir werden über Yellow Maxing reden. Und Shlomo, erklär uns erstmal zwei Sachen. Erstmal, was ist Yellow Maxing? Und zweitens, was ist auf Twitter passiert?
Also erst einmal würde ich diesen Anglizismus ablehnen und von der Geldmaximierung sprechen. Das klingt auch irgendwie lustiger. Und die Maximierung ist das, worauf ich mich da einschließen würde und nicht der Gelbteil. Also es geht darum, sich als bewusste Strategie zurechtzulegen. Und es gibt so ein paar Leute, und das meinst du sicherlich, die auf Twitter das propagieren, sich eine asiatische Frau zu suchen, weil halt die deutschen Frauen, generell europäischen Frauen, nichts mehr sind, im Grunde. Ne? Also zum einen einfach wegen Verlust von Femininität und so ein bisschen dieses Anything Goes. Jeder, der mir irgendwelche Regeln oder irgendwelche, auch nur Sachen, die aus Beziehungen, monogamen Beziehungen inhärent hervorgehen, aufbürden will, ist jemand, der mich unterdrückt. Dieses Ding gefressen haben, wenn dann nicht halt expliziten Feminismus und generell die Weiblichkeit mehr flöten gegangen ist als in anderen Teilen der Welt. Und da wäre eben mit den ultra-östrogen überschäumenden Asiatinnen eine Gruppe vorhanden, die diese Probleme nicht mit sich bringt und dann für das persönliche Leben eine bessere Entscheidung sein kann. Und diese Leute predigen eben, dass man das gezielt ansteuern sollte. Also ich suche mir jetzt gezielt eine Asiatin, möglicherweise fliege ich sogar in irgendein asiatisches Land, um eine solche zu finden. Das ist das, woran ich die Kritik üben will. Ich bin darauf gekommen, dass das so ein großes Phänomen ist, weil ich halt mal auf Twitter irgendwas rausgehauen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass dafür war. Auf jeden Fall war der Tweet sehr simpel. Ge-Yellow-Maxed wird nett, wer Yellow-Maxed fliegt. Und dann gab es halt einen Riesenpost von diesem Typen, der auch lustige Sachen macht. Das ist so ein Meme-Twitter-User, der sehr, sehr beliebt ist. Ehrlich gesagt, der Name, das soll jetzt kein Mogging hier sein oder so, aber der Name fällt mir jetzt nicht ein. Er hat auf jeden Fall so ein Apo als Profilbild. Und der hatte einen sehr langen Text darüber, warum Geldmaximierung die richtige Strategie für den europäischen Mann ist, rausgehauen. Und dieser Text hatte, ich glaube, knapp 3000 Likes bekommen. 3000 Likes auf irgendwie Rechts-Twitter oder dem Vorhof von Rechts-Twitter. Ne? Auf jeden Fall rechtsoffenen Twitter-Nutzern. Und da wurde mir erstmals bekannt, dass das so wirklich als eine offen vertretene Strategie, nicht nur als etwas, was so passiert, das würde ich halt trennen. Ne? Nicht, dass du an der Uni lernst du eine Asiatin kennen, versteht euch super und dann wird halt was draus. Darum geht's nicht. Ne? So spielt das Leben. Es geht nicht darum, dass irgendein Reinheitsgrad zu etablieren und unterhalb dessen Rassenschande raus aus dem Lager, sondern es geht darum, dass ich nicht möchte, dass sich das als gezielte Strategie durchsetzt. Aber sogar als diese gezielte Strategie scheint das einige Fans im Umkreis des rechten Lagers zu haben.
Kannst du dir erklären, warum das so populär bei denen sein könnte?
Naja, also weil die Grundparameter, von denen man da ausgeht, so wie auch bei vielen der Red Pill-Sachen und so weiter, die Gelegtheit der Gesellschaft gegen junge westliche Männer und so weiter. In diesem Fall die Verkommenheit der europäischen Frau, wenn man so will, wobei man auch ein paar Takte über die Verkommenheit des europäischen Mannes verlieren könnte.
Ich würde mal sagen, die Verkommenheit der verfügbaren europäischen Frau. Das ist halt immer, also die Guten sind ja normalerweise in Beziehungen. Das sind die Ersten, die vom Markt weg sind.
Sicherlich, nur anderswo wäre in der Breite die Verkommenheit eben noch nicht so weit. Und generell die ganzen ideologischen Grundsätze davon sind ja gar nicht Teil von irgendwie, keine Ahnung, der chinesischen Gesellschaft oder so, dass du dieses Problem auch da nicht hättest. Ne? Aber sicherlich ist es nicht so, als wenn es keine guten europäischen Frauen mehr gibt, ist auch nicht so, als wenn es keine guten europäischen verfügbaren Frauen mehr gibt, aber es ist halt schwerer. Ne? Und das ist eben tatsächlich so. Ich sehe das so ein bisschen analog zu dem, also es ist einfach nur von den instinktiven Handlungen der Leute, da ist es weniger eine gezielte politische Strategie, auch wenn es das auch gibt. Aber bei den Frauen ist es ja so, dass Migranten in gar nicht irrelevanten Teilen oder Schichten von ihnen beliebter geworden sind als die Einheimischen. Und zwar, weil die halt noch Testo haben. Ne? Weil die halt noch Testo haben, weil die halt nicht sind, so wie wir es sind, weil die halt noch sich in klassischer Weise männlich benehmen, das nicht abtrainiert bekommen haben, nicht einen komischen zurückgezogenen Lebensstil vom Computer frönen oder fristen, sondern sich noch in klassischer Weise männlich verhalten. So ähnlich ist das dann in die umgekehrte Richtung. Also die deutschen Frauen wurden auch durch das Geschlechterabschaffungsprojekt und die Abschaffung der geschlechtlichen Identität und Ersetzung durch Beliebigkeit oder im Grunde genommen auch, vor allem in der zweiten Welle des Feminismus, sei einfach so männlich, wie es irgend geht. Das ist die emanzipierte Frau, die muss nach männlichen Maßstäben, Beruf und so weiter, Erfolg haben, zu etwas gemacht, was weniger attraktiv für einen ist. Und deswegen sucht man sich jetzt eine Population, die, so wie arabische Migranten, afrikanische Migranten noch Testo haben, eben noch Östo hat auf der anderen Seite.
Ja, wusstest du, dass es eine Art von Insel gibt, die nicht wirklich im Zölibat, also in der Theorie lebt, sondern eher, also nicht von wegen, ich finde gar keine Frau, sondern alle Frauen, die mir zur Verfügung stehen, sind meines Erachtens es nicht wert, von mir gedatet zu werden. Und ja, ich benutze Anglizismen, dass auch die Leute, die nicht Boomer sind, hier auch zuhören können.
Gedatumt
ist gedatumt, das Wort. Ja, richtig.
Meinst du Incel im Sinne von tatsächliche Jungfrauen? Weil ich glaube, da ist der Leidensdruck irgendwann, also der Leidensdruck alleine schon von, ich habe diese Erfahrung nie gemacht. Also nicht mein Schwanz platzt, sondern ich habe diese Erfahrung noch nie gemacht und ich will nicht sterben als Typ, der als junger Mann niemals das getan hat und dann irgendeine, entweder alte Oma irgendwann, wenn überhaupt, oder halt eine Prostituierte. Ne? Du meinst Leute, die schon mal Sex hatten, aber ja, trotzdem aber einen nicht aktiven Lebensstil.
Ja, aber nicht in diesem Nennenswerten. Also so wie ich das kenne, hatten die dann mal was mit einer, ich sag mal, mit einem leichten Mädchen, was eine gewisse Attraktivität aber mit sich führte, und denken dann, dass sie generell, also dass das, das schlampige Verhalten dieser Frau, dass das ein Zufall ist und dass sie generell aber von dem Attraktivitätslevel eine Frau verdient haben, die so weit oben steht, aber nicht für jeden verfügbar ist. Dabei war das mehr oder weniger halt ein Glücksgriff, ein Teilsharing-Glücksgriff, könnte man sagen.
Und was heißt auch Glücksgriff, weil es war dann ja nichts Beziehungsmäßiges, sondern einfach nur irgendeine sexuelle Sache. Das ist auch die Frage, ob
die kann aber auch länger gehen, aber trotzdem denken sie, dass sie dann so etwas verdient haben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch das, dass die Frauen, die dann halt von irgendwelchen High-Class-Männern flachgelegt werden, denken, dass sie einen finden auf der Ebene, der sie heiratet.
Ja, sicher, sicher. Oder möglicherweise das gar nicht irgendwie ausgesprochen in ihrem Kopf denken, aber instinktiv davon ausgehen. Ne? Sie frönen einem Paarungsverhalten, das den Zweck hat, irgendwann dann den Besten auskühren zu können und mit denen dann was Dauerhaftes aufzubauen, aber gleichzeitig verbaut der Lebensstil ihnen diese Option.
Ja, genau. Sie würden, ich sag mal, die Sex würden sie ablehnen. Der, keine Ahnung, das Leben für sie geben würde. Und weil sie denken, sie haben einen neuen verdient, weil die neuen legt sie halt hin und wieder flach. Effektiv gibt es halt das auch bei Männern. Ich versuche mir das gerade irgendwie so zu, irgendwie so logisch wirklich greifbar zu machen, warum das junge Männer gerade auch machen. Ich meine, bei den Alten verstehe ich das auf einer gewissen Ebene, aber hier muss es halt. Ich glaube, selbst wenn sie hier eine Frau haben könnten, und ich denke mal, da ist auch sehr viel Instagram und so weiter, ist da natürlich ein Problem, weil du da diese verschobene Realität auf einmal vor dir hast. Praktisch ist es ja so, die wenigsten Menschen auf der Welt haben ein Sixpack. Wirklich die wenigsten. Aber wenn du hier und da mal ein Fitness-Influencer-Video oder Beitrag halt auf Instagram oder wo auch immer ein Algorithmus dahinter steckt, angeklickt hast, dann bekommst du das ja nur noch ab. Und deine Wahrnehmung ist dann, ja, das ist das Normale. Das ist so, das ist
ja sicher. Und das ist, glaube ich, nur als Proxy zu sehen, weil ich glaube, das Sixpack ist gar nicht so unfassbar wichtig auf dem Partnermarkt. Wichtig ist eher, dass du jetzt nicht eine fette Qualle bist und kein Spargel. Ne? Wenn du irgendwo dazwischen bist, einigermaßen im normalen Bereich, dann werden andere Dinge deutlich wichtiger. Also dann ist den meisten Frauen deutlich wichtiger Beruf und vor allem auch Selbstvertrauen. Ne? Es liegt auch daran, dass irgendein Hartz-IV-Penner jetzt nicht sonst wen aufreißen beziehungsweise vor allem dann noch eine Beziehung mit ihm beginnen könnte, dass er eben einfach durch diesen Lebensstil, das bedingt sich da alles gegenseitig, er führt den auch, weil er das nicht hat und gleichzeitig entwickelt er das nicht, weil er den führt, nicht das Selbstvertrauen, nicht das Auftreten hätte, dass er eben einen Typ hat, der, keine Ahnung, beruflich Verantwortung trägt.
Das, ja, wir gehen auch gleich wieder auf das asiatische Thema zurück. Ich schaue sehr viel Whatever, falls du das kennst.
Ich kenne nur die Clips auf Twitter, aber die werden immer mal wieder in die Timeline gespült.
Ja, genau. Und da ist es ist halt seltsam, wie viele Frauen dorthin kommen. Und bei Frauen ist es halt meist dann das jährliche Einkommen, wo sie halt komplett in einer kompletten Illusion leben. dass sie dann halt sagen, okay, sie sind jetzt 27, sie möchten jemanden, der mindestens 10 Millionen im Jahr macht.
Das ist natürlich fucking vorselektiert, ne? Also die nehmen natürlich die absolute Spitze, denn die wollen viral gehen. Also die suchen sich Frauen, die den abstrusesten Scheiß da von sich geben werden, weil das eben diese Clips produziert. Wenn die eine haben, die leicht unrealistische Vorstellungen hat, dann wird da kein viraler Clip draus und dementsprechend sitzt die da auch nicht.
Das auf jeden Fall, aber man hat ja auch schon Straßenumfragen und so weiter gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht so krass, aber
auch da wird dir das gezeigt, was viral gehen wird. Ne? Aber sicher. Also die Tendenz. Es gibt etwas Reales, was sie da aufgreifen können.
Ja, und es gibt ja auch die Seiten, wo man selbst seine, den Illusionswert angezeigt bekommt. Also wo man sich seinen Partner so zusammenstellen kann mit den verschiedenen Faktoren und dann gesagt bekommt, wie viele Katzen man am Ende hat.
Ich denke, es hat auch so ein bisschen was mit der Hollywoodisierung, ich weiß, worauf du hinaus willst, sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu tun, dass sie halt diese Vorstellung von der perfekten Person, die dann irgendwann kommt und da wird alles von Anfang an direkt klicken und das ist sowieso eine Art Schicksal, das sie erwartet. Ne? Das liegt irgendwo in der Zukunft, so ein bisschen How I Met Your Mother-Logik-mäßig. Also die Figur Ted aus How I Met Your Mother ist quasi jemand, der von dieser Art von Hollywood großgezogen wurde. Ne? Und das führt dann häufig dazu, dass man dem Schicksal einfach die ganze Sache überlässt und sich sagt und generell nie 5 Grad sein lässt, nicht mal in Kleinigkeiten 5 Grad sein lässt, sondern es muss halt dieses Perfekte sein. Und wenn du dann auch noch gerickte Bedingungen gegen dich vorfindest, also Bedingungen, die dir schon mal kein gutes Startkapital geben, im Sinne von dein Wert ist wegen der Globalisierung des europäischen Partnermarktes und halt dem normalen Gefälle zwischen Männern und Frauen schon mal gemindert gegenüber dem, was er wäre, wo du als gleichzeitig so ähnlich wie hier irgendwie schwarze und arabische Männer als attraktiver Exot durchgehen würdest, wenn du dich einigermaßen benehmen kannst und so weiter in anderen Teilen der Welt. Und gleichzeitig gibt es diese bösartigen Narrative gegen dich. Und die haben auch einige Frauen tatsächlich bösartig gemacht. Also du hast das Bösartigkeitsproblem. Du hast halt das Problem davon, dass jetzt nicht, also bei den meisten wird, glaube ich, die meisten haben Bösartigkeitsnarrative, also die Gesellschaft ist andersherum so gerickt, dass Männer alles Kapital kontrollieren und die Frauen unten halten und so weiter. Die meisten Frauen, junge Frauen heute haben das wahrscheinlich zu 10% oder so verinnerlicht. So ein klein bisschen anverinnerlicht. Gleichzeitig hast du dann aber auch die das so richtig volle Möhre verinnerlicht haben und die sind einfach bösartig und abschreckende Beispiele. Und all das führt dazu, dass wenn du sowieso schon diese hollywoodisierte Vorstellung von der perfekten Frau, die du irgendwann findest, im Kopf hast und gleichzeitig siehst, ja gut, die Grundbedingungen sind so scheiße, dass du anderswo suchen willst, dass du dir sagst, okay, diese perfekte Sache, die ich ja brauche, wie mir Hollywood erzählt hat, die kriege ich ja hier offenbar nicht, also muss ich anderswo hingehen.
Genau, und was ich da schon gesehen habe, dass das ist nämlich interessant, dass Männer, die es schwerer haben auf dem Datingmarkt und in einer gewissen Form in einer Illusion leben, dass sie halt deutlich Besseres verdient haben, dass sie eher erst in Richtung Triebtäter gehen. Also das klingt jetzt wahrscheinlich, ich dämpfe das nicht ab, das ist schon eine ziemliche bescheuerte Nummer. Wir hatten schon mehrere Diskussionen mit Leuten, die dann gesagt haben, ja, deshalb daten sie 17-Jährige oder so weiter, obwohl sie halt 30 sind. Weil die sind halt jünger, femininer, fruchtbarer und
formbarer vor allem. Ja, ich meine, da ist dann, nehmen wir mal die Moral raus. Nehmen wir mal die Moral da vollkommen raus, gehen nur vom Eigeninteresse aus. Das Problem, wenn du eine sehr junge Frau, und da zählt eine 18-Jährige auch noch zu, datierst als Mann, der schon ein gutes Stück älter ist, ist, dass die sich ändern wird. Also du wirst erstmal diese Erfahrung haben, oh mein Gott, die macht mir jetzt alles nach und so weiter, weil junge Frauen eben so sind. Ne? Wenn die dich dann vergöttern, dann werden sie alles Mögliche so machen und so sehen und so weiter wie du. Aber die sind noch nicht fertig. Also die entwickeln sich noch weiter. Die sind vielleicht fertig mit irgendwie 24 oder so. Und bis zu diesem Alter wirst du dann eine andere Person vor dir haben. Und mit der wird vermutlich das dann in die Brüche gehen. Auf jeden Fall gibt es ein großes, großes Potenzial dafür.
Ja, aber das sind ja, also Männer, die das machen, sind ja scheinerwachsen. Und das ist etwas, was der Frau ja irgendwann auffallen wird.
Ja, das sicherlich. Die Frau wird sich vor allem noch weiterentwickeln. Und zwar reifetechnisch weiterentwickeln und der Mann eben nicht.
Genau.
Und das wird das Gefälle, das am Anfang da ist, eben umkehren beziehungsweise annullieren und daraufhin wird der Mann nicht mehr so attraktiv für sie sein. Und generell wird sie anders sein. Also die Sachen, in denen man sich so gut verstanden hat am Anfang, die werden sich möglicherweise ändern. Die sind alle nicht in Stein gemeißelt, weil Frauen mit 18 eben noch nicht fertig sind.
Ja, das zu dem Thema. Also man merkt, Männer, besonders die irgendwo im mittleren Bereich sind, versuchen dort irgendwie anstatt, also was ich den Leuten halt raten würde, ist, sich selbst in einer gewissen Form zu verbessern, weil auch in diesem Punktesystem der Hypergamie gibt es Mobilität. Also du kannst aus einer 1 natürlich keine 10 machen, aber du kannst dich durch Status, körperliche Verbesserungen und Persönlichkeitsentwicklung kannst du dich natürlich weit nach oben bringen und dich deutlich attraktiver machen.
Sicher.
Und das ist ja auch für dich selbst auch was Förderliches. Aber anders, ich habe einige Diskussionen geführt mit älteren Männern, die sich das jetzt, wie soll ich das sagen, die sich dort eine Asiatin mehr oder weniger geholt haben. Das ist ja kein wirkliches Kennenlernen. Es ist ja mehr fast wie eBay, wie das dort funktioniert.
Sicher, Katalog gibt's. Die Fälle, die ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld, sind nicht Katalog, sondern, also ich kenne zwei Fälle aus meinem persönlichen Umfeld. Das waren jetzt keine Geldmaximierer im Sinne von dieser gezielten Strategie da rangegangen, aber ich bin mir sicher, vor allem bei dem einen, das wird sicher eine Rolle gespielt haben, dass er auf den dortigen Partnermarkt gesehen hat, ich bin deutlich wertvoller und ich kann deutlich höher etwas bekommen, als das zu Hause der Fall wäre. Einfach berufliche Sachen, die in China gemacht wurden. Ne? Und da hat man halt dann eine Asiatin gefunden. Und ja, das macht rein logisch betrachtet Sinn. Die Frage ist halt, ist das für das rechte Lager sinnvoll, das zu akzeptieren als eine vorgegebene und gepredigte Strategie? Und da ist eben die Antwort nein. Also auf mehrerer Hinsicht. Ne? Wenn fast alles, was wir predigen, auf einen gewissen Grad an Homogenität hinausläuft. Einen gewissen Grad. Ne? Nicht einen Grad, wo man sagen muss, du da und deine Ling-Ling, die du an der Uni kennengelernt hast, die schieben wir auch noch ab. Und dein Mischsohn, den erst recht. Ne? Nicht diesen Grad, nicht diesen Besessenheitsmeister-Popper.
Das ist super als Clip.
sondern halt vernünftiges Rangehen. Wir wissen, Proportionen, große Zahlen spielen eine Rolle. Und wenn die kippen in eine nicht-europäische Richtung, das ist jetzt mit Asiaten, erstens haben wir nicht dermaßen viele von denen im Land und zweitens hassen die uns nicht, das kommt auch oben drauf. Insofern wirkt das nicht wie so sehr wie Verrat, wie das auf der weiblichen Seite bei dem Phänomen, das wir beschrieben haben, der Fall ist. Und es wirkt nicht so sehr wie, ja, keine Ahnung, jetzt kommen hier die Neuen und die übernehmen jetzt den Laden, weil die halt nicht so dominant auftreten, sondern halt bereit sind, auf lange Zeitskalen geschluckt zu werden quasi. Das ist für die gar kein schlechter Gedanke. Die sind so submissive quasi, dass die damit gar nicht so ein riesiges Problem haben und gar nicht so aggressiv eine eigene Identität mitbringen im Gro. Deswegen fällt dieses Problem weg. Aber trotzdem, als ein Lager, das hinaus will auf diesen Grundgrad an gesunder Homogenität, denke ich, du baust dir selber. Also selbst wenn das jetzt nicht irgendwie wirklich zahlenmäßig das große Problem wird, selbst wenn jetzt irgendwie, was die rechte Szene, gut, wenn die rechte Szene jetzt alle irgendwie quasi Elliot Rodger als Sohn hat, also alle gemischte Kinder hervorbringt, das wäre auch komisch, das wären sehr komische Optics, das wäre ein sehr komischer Vibe, der ihn vertreten würde. Aber auch einfach in der Außenwirkung, wenn du das vertrittst und das quasi jetzt zu einer Linie wird, die akzeptiert ist im rechten Lager, hey, such dir einfach eine Asiatin gezielt, geh da hin, hol dir eine von denen, denn unsere Frauen können nichts mehr, unsere Frauen sind Murks. Du gräbst dir jede Grundlage ab, vorzugehen gegen das Phänomen der weiblichen Seite, die exakt dasselbe macht und die exakt dasselbe macht, ohne dass sie eine politische Strategie dahinter braucht, sondern einfach nur aus Instinkt, weil halt die deutschen Männer ebenfalls einem extremen Verfall, im Grunde genommen die gesamte Gesellschaft, die Breite der Gesellschaft ist schlechter, und zwar deutlich schlechter, als es sein müsste in fast jedem Belang, weil wir diesen kulturellen Krebs haben. Und wenn du jetzt auch noch aus rechter Perspektive sagst, predigst, wir geben Teile des eigenen Volkes, der eigenen Gesellschaft, also breite Teile, das andere Geschlecht, wir geben die einfach auf und suchen anderswo unser Heil, weil unsere Lebensspanne eigentlich unser Horizont ist, dann führt das eben in genau diese Achterbahnbetrachtung des Lebens und du hast keinen legitimen Anspruch mehr. Du kannst nicht mehr wirklich authentisch vertreten, dass wir zurückkommen müssen in Migrationspolitik wie in persönlichem Verhalten zu einem gesunden Grad an relativer Homogenität.
Ja, aber merkst du nicht, dass da die Rechte schon eigentlich einen wirklich grundlegenden Dissens hat, und zwar mit dem Fundament des Weltbildes und auch der Moral, von denen sie aus agieren? Ich glaube, wir teilen uns halt in die, ich sag mal, national-altruistische Rechte, die Sachen fordert, die auch für einen selbst schlechter sein können, also persönlich, auf, sag mal, individueller Ebene, dafür, dass es der Zukunft des Volkes besser gehen kann, und der egoistischen Rechten, die eigentlich nur die Sachen im Land verbessert haben möchten. Meist auch, das sind auch die kinderlose Rechte. Ich möchte einfach nur nicht mehr, dass so viele Leute mich komisch angucken, wenn ich am Bahnhof bin und Angst haben muss, abgestochen zu werden.
Und kinderlos sollte da noch erweitert werden, weil Leute fühlen sich angesprochen, auch wenn sie es nicht sind, zu Leute, die keine Kinder haben wollen, die kein Interesse daran haben. Nicht Leute, die es noch nicht hatten, die möglicherweise, ob jetzt durch medizinische Probleme oder durch einfach Probleme in ihrem Leben, die bisher es verunmöglicht haben oder sehr schwierig gemacht haben, um die geht's nicht. Ne? Sondern Leute, die halt sagen, nach mir die Sintflut, also der Letzte macht das Licht aus und der Letzte bin ich.
Du kannst ja auch ohne Kinder haben zu können, kannst du ja in einer gewissen Form in dieser national altruistischen Rechten sein und kannst sagen, ja, ich möchte aber, mein politisches Werk sollte aufbauen, dass die Kinder der anderen Deutschen dieses Land und dieses Leben haben können, das ich mir da vorstelle. Das geht ja natürlich auch. Das muss ja nicht für die eigene
sein. Lustigerweise, du musst ja gar nicht quasi in einer pathetischen und emotionalen, sentimentalen Art und Weise diese Volkssache vertreten. Das ist gar nicht notwendig, sondern wenn du Kinder hast, dann hast du ja sowieso schon eine Kartoffel im Feuer, was die Zukunft angeht. Und diese Kartoffel beinhaltet die Notwendigkeit der Fortexistenz des deutschen Volkes in wiedererkennbarer Form. Ja. Denn wenn das nicht existiert, dann gibt es keine Lebensgrundlage für eine würdevolle Existenz mehr, für deine Kinder oder spätestens für deren Kinder. Und das willst du immer noch, das ist einfach in dir drin, das ist dein Instinkt. Du willst, dass die würdevoll leben, du willst, dass die nicht untergejocht werden und du willst, dass die eine Heimat haben, dass die einen Rückzugsort haben. Und deswegen ergibt sich das quasi alles automatisch auseinander, sobald man in die Zukunft investiert via Kinder.
Ja. Ja, aber da teilt sich die Rechte und da redest du halt mit zwei verschiedenen Arten von Menschen. Und du kannst dem, ich sag mal, egoistischen Rechten, der auch meist dann auch der Rechtsliberale ist und so weiter, wir hatten gestern erst wieder eine Diskussion mit einem auf dem Anchorverse, du kannst denen das halt nicht erklären, weil das ist denen nicht wichtig. Denen geht es nicht um das Volk, denen geht es darum, dass das Deutschland, in dem sie jetzt gerade leben, dass das so angenehm wie möglich für sie ist.
Ich meine, das führt ja zu, alles, was wir hier gerade bereden, sind ja eher Seitenprojekte gegenüber quasi den groß angelegten, darüber schwebenden parteipolitischen Projekt Remigration. Und sogar da führt das halt in die Scheiße. Denn wenn du so denkst, dann ist es doch eigentlich vollkommen logisch zu sagen, komm, wir nehmen den Trostpreis, denn der Trostpreis rettet mir mein Leben noch. Also mein Leben in einer würdevollen und spaßigen Weise zu Ende führen zu können. Das rettet mir das. Der Trostpreis mit der CDU, die CDU bei Kräftegleichheit, mit den ganzen Organen, die sie im Rücken hat und mit dem Selbstverständnis, wir sind die große Volkspartei und ihr seid die kleinen radikalen Spinner, die wir jetzt mal mitspielen lassen, sowieso in einer deutlich dominanteren Position, dann halt Law and Order, weil ich jetzt tausendmal runtergebetet habe, ich werde es nicht ein 1001 das Mal runterbeten, aber super knapp. Also ich werde es nicht runterbeten, aber ich bete super knapp runter. Einfach alles beruhigen durch Autoritarismus, einfach wir frieren den demografischen Zustand, wenn es hochkommt, ein. Die Leute bleiben alle hier, die 7 Millionen, die wir jetzt seit 10 Jahren hier reingelassen haben. Und wir werden dann Polizeistaat, Überwachungsstaat machen, gleichzeitig natürlich auch gegen antiliberale Umtriebe sowie das rechte Vorfeld und so weiter innerländisch vorgehen. Und das rettet uns dann, das beruhigt die Lage so weit, dass die Leute gar keinen Bedarf mehr haben nach einer grundsätzlicher denkenden und grundsätzlich die Dinge umwälzen wollenden Partei, die auch die Wurzel, den Liberalismus, die Beliebigkeitsscheiße abräumt, das Scheiß auf Ethnie, Scheiß auf Herkunft, Scheiß auf Geschichte-Ding. Die Leute haben da gar keinen Bedarf mehr danach. Wenn du so denkst, also wenn dein Horizont dein Leben ist und wenn du kein Skin in the Game für die Zukunft hast, die Zukunft, die über dich hinausgeht, warum nicht? Warum nicht? Also ja, dann machen wir das doch. Das wird die Dinge so weit verlangsamen, dass ich vor allem noch mit Landflucht oder Ostflucht, von mir aus dann sogar in der Stadt, wirklich ein angenehmes Leben noch zu Ende führen kann, ordentlich was verdienen kann und quasi die Achterbahnfahrt mit Zuckerwatte zu Ende geht. Und was nach der Achterbahnfahrt ist, ob danach die Achterbahn auseinanderbricht, danach sitze ich ja nicht mehr drin. Also wen kratzt das?
Und das müssen wir ändern. Ich denke mal, du hast zwei große Stellschrauben, wo du dieses Phänomen angehen kannst, ohne da wirklich autoritär in irgendeiner Form wirken zu müssen. Also erst, erstens würde ich sagen, wir sollten mit dieser ganzen Stoß dir die Hörner ab, leb dein Leben und so weiter. Nur mal, du musst dich nicht binden, das kannst du auch mit 35 noch machen. Damit sollten wir aufhören. Also wir sollten den Leuten die zweite infantile Phase des Lebens von 18 bis 35 ausreden, besonders jungen Männern.
Ja, man sollte es ihnen ausreden, man sollte es aber trotzdem durchlässig gestalten. Wenn du zu moralinsauer auf die losgehst, dann wirst du eine Menge Potenzial verprellen. Denn eine Menge Leute haben das ja auch schon begonnen. Also momentan, die Leute, an die wir uns vor allem richten, sind ja wahrscheinlich gerade 20, 25 oder so. Also jetzt in der populistischen Massenkommunikation, die wir quasi, die noch gar nicht wirklich politisiert sind und wir wollen die für uns gewinnen. Wenn wir da jetzt direkt kommen mit der Keule und sagen, du bist ein böser Mensch, wenn du mehr als 3, 4 Sexualpartner hattest, dann haben wir, keine Ahnung, 60% von denen oder so schon verloren, weil die direkt vom Kopf gestoßen sind und zumachen.
Richtig, deshalb sollte man lieber die Vorteile, beispielsweise, wenn man sich jung richtig bindet, sollten wir aufzeigen, was dabei rauskommt. Oder sicher, natürlich auch, was positiv die Nachteile sind, die ab 27 sind. Also was ich dann normalerweise immer sage, du hast die Formung deines Charakters, deine Persönlichkeit ist ja abgeschlossen normalerweise mit so 27, sagt man. Und alles, was du vorher verbindest, du kannst zusammenwachsen. Ihr seid formbares Material zueinander und könnt wirklich euch zueinander entwickeln, dass ihr passt. Ab 30 seid ihr abgekühlte Stahlpuzzlestücke. Das muss passen oder muss nicht passen. Und alles, was euch das passend macht, ist mit einem massiven Mehraufwand und mit einem Verlust der eigenen persönlichen Masse geht mit einem Verlust der persönlichen eigenen Masse einher. Du musst das Stück absägen, damit das dann da reinpasst.
Du musst das Puzzlestück mit der Schere bearbeiten, klar. Ja, danach hast du weniger Puzzlestück, das übrig bleibt.
Genau. Und das
Puzzlestück wird sich wahrscheinlich auch wehren. Das Puzzlestück wird zurückziehen. Das Puzzlestück wird bitter werden gegenüber der gesamten Sache. Und das Puzzlestück wird sich vielleicht dann sogar rausziehen. Dann hat es diesen Teil verloren, ist deswegen eigentlich sauer auf den anderen und ist trotzdem weniger Puzzlestück.
Deshalb ist Charakterbildung, besonders in den Anfang 20ern, extrem wichtig und auch sich halt schon in die, also die Statusposition kommt von alleine. Es sollten die Weichen gestellt werden, dass du irgendwann diesen Status erhältst. Der Anfangsstatus ist noch nicht so wichtig. So, vergleicht das gerne mit den Frauen, die dann mit 20 dann schon mit Leonardo DiCaprio oder so weiter auf der Yacht rum, aber das sind nicht viele. Um die geht es gar nicht.
Ist das so realistisch? Also, du kannst das als Ideal predigen, aber wird das wirklich in den nächsten 2, 3 Generationen massenmäßig verfangen? Wird es halt nicht.
Das predigt halt keiner.
Ja, aber auch wenn es alle predigen würden, dann würde das nicht so schnell passieren. Also das ist nett für uns selber, aber ich meine, wir reden hier auch vor allem für uns selber, also ist das eigentlich geschenkt. Aber trotzdem ist das jetzt nichts, was die Gesellschaft auf Makroebene wirklich maßgeblich positiv beeinflussen könnte. Jetzt, sage ich. Auf die Dauer sollte man in so eine Richtung steuern und es ist auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo es auf die Dauer hingehen sollte. Aber es ist quasi kein sofortiges Hilfsmittel.
Ja, ist es nicht, aber wir bauen uns das Argument der Zukunft auf, wenn wir auf unserer Seite stabile Leute haben, mit stabilen Beziehungen, stabilen Familien und es auf der anderen Seite nicht funktioniert.
Ja, sicher, das ist auf jeden Fall der Fall. Und auch, also in der Zukunft alleine die Bilder, die, also der Chimp-Out, den wir sehen werden von Frauen, denen in der Millennial-Generation großflächig eingeredet wurde, need no man, you go girl, wenn die 40, 45, 50 werden, der wird so abstoßend werden. Also die werden dermaßen am Rad drehen und ihr Elend dermaßen externalisieren und versuchen, den Rest der Welt so traurig und deprimiert zu machen wie sich selber. Und wenn du da dann dieses Bild dagegen halten kannst, hier guck mal, das sind wir, hier guck mal, das haben wir gemacht und sowas kommt von sowas und sowas kommt von sowas, ne, das gegenüberstellen kannst, das ist auf jeden Fall etwas, woraus du sogar maßgebliches politisches Kapital schlagen könntest.
Ist es fast eine praktische Anwendung des Ferrari-Zigarettenwitzes, falls du das kennst? Zwei Personen unterhalten sich, die eine Person raucht und dann sagt die nicht rauchende Person, wenn du nicht rauchen würdest, so und so viel gibst du für Zigaretten aus, du könntest dir einen Ferrari leisten. Und dann sagt
wo ist dein Ferrari?
Ja, wo ist dein Ferrari? So, wenn du natürlich den Ferrari hast und sagst, ich habe mir den gekauft, weil ich nicht rauche, ist das ein deutlich stärkeres Argument dann.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Und das ist sicherlich, also es gibt ein Problem mit Wissen, rational wissen, was der richtige Weg wäre, aber ihn nicht konsequent gehen, also so ein bisschen Pharisäer sein, in der rechten Szene, das ist sicherlich der Fall. Und dem ist sicherlich eher entgegenzuwirken. Diese ganze Gelbsache ist dann quasi eine sehr extreme Ausformung davon, wobei das ja eigentlich nicht mal Pharisäertum ist, weil wir da einfach über Teile der Rechten reden, die andere Prioritäten haben. Also denen ist, und ich glaube gar nicht, dass sie das so sehr bestreiten würden, die würden quasi immer mit Fatalismus kommen. Ich glaube, das wäre, wenn wir jetzt
Fatalismus den Typen, ist, ja.
den ich meinte, hier sitzen hätten, ne? Den Apo-Typen auf Twitter, wie gesagt, nicht despektierlich gemeint, ist ein sehr lustiger Twitter-Nutzer, hat euch einen sehr guten Take gebracht unter diesem komischen Bundeswehr-Gepard-Kommandeur-Typen, mit dem Martin Beef hatte. Also ich mag den Typen an für sich, aber in dieser Sache kommt man halt nicht zusammen. Der würde fatalistisch argumentieren und sagen, es läuft doch sowieso auf die komplette Heterogenisierung hinaus, also scheiß drauf, also komplett scheiß drauf. Und das ist ein, also diese Verteidigungslinie, die jetzt gerade die heiße ist, schon komplett aufgeben, geht dann daraus hervor oder ist die Grundlage davon und auch so ein bisschen Cope, glaube ich. Also es gibt einem halt einen Freibrief für alles. Ne? Fatalismus ist der kleine Bruder von, oder ist eigentlich nicht mal der kleine Bruder, sondern ist häufig einfach, dann ist ja auch scheißegal, dann mache ich jetzt einfach nur, was mir beliebt und was mich persönlich voranbringt, wo auch die Frage ist, ob das einen so voranbringt, weil da will ich auch noch kurz aufmachen, wir kennen Studien aus den USA über gemischtrassige Kinder. Das muss jetzt nicht in jedem Einzelfall der Fall sein, aber das wird, wenn du propagierst, das in großen Zahlen zu machen, eben doch sehr relevant. Die Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen sind Faktor, lass mich lügen, 4 oder so überrepräsentiert, also 4-mal so viele. Ne? So, also ein Vielfaches. Es war auf jeden Fall ein Vielfaches. Diese Leute wachsen auf mit schweren Identitätsstörungen. Nicht in jedem Einzelfall schlägt das durch. Ich glaube auch bei Männern. Also zum Beispiel, ich glaube, der Mann, der aufwächst als halb Asiate, halb Deutscher, der läuft Gefahr, dass ich, genauso wie auch, also eigentlich jede Form, ich glaube, bei Männern schlägt es sich immer brutaler Bahn. Wir sehen ja häufig, dass diese Antirassismus-Aktivisten, die gemischt sind, dann sich besonders ergehen in der migrantischen Identität, quasi als eine Art Cope. Ne? Sie sind keins so richtig, aber deswegen müssen sie jetzt die Hundertprozentigsten der Hundertprozentigsten sein, laufen dann irgendwie rum, Malcolm Mahanwe-Style, in irgendwelchen afrikanischen Trachten und so weiter. Und das ist alles quasi schon eine Geburt aus diesem Unbehagen, dass sie eben keins so richtig sind, dass es diffus ist, wo sie eigentlich herkommen und in welchem Bedeutungskontext sie existieren. Das ist also nicht, dass das, wie gesagt, ich will euch nicht ausreden, ich will nicht, wenn ihr eure Asiatin kennengelernt habt, einfach zufällig, ohne Strategie dahinter, an der Universität euch super verstanden habt, eine Familie gegründet habt, dann bin ich nicht derjenige, der an euren Küchentisch tritt und sagt, das ist falsch, ling, ling nach Hause und der kleine Thomas, keine Ahnung, den
ich über die Wette ab. Also nicht nur die Fetischisierung, sondern dass es der einzige Ausweg ist, das einzige, um Glück im Leben zu bekommen, ist, dass man das macht und damit halt alles andere schon in Frage stellt, dann diesen Hyperfokus da drauf. Das ist das,
ja.
Das ist das kranke Element darin.
Ja, und es wird, also es ist im Schnitt, wenn andere Faktoren wegfallen, wenn du es nur isoliert betrachtest, dann hast du erstmal nur negative Startbedingungen. Das ist einfach so. Also du hast negative Startbedingungen, was die Beziehung selber angeht. Wir wissen, wie interrassische Beziehungen gewaltmäßig aussehen. Das mag jetzt mit anderen Ethnien eine größere Rolle spielen als das, aber trotzdem auch die quasi größere Distanz, die im Schnitt dann existieren wird auf einer bestimmten Ebene, wird dabei eine Rolle spielen und wir wissen halt, wie das Aufwachsen von interrassischen Kindern im Schnitt aussieht. Deswegen erstmal ist die Rechnung einfach nur vom Get-Go, auch auf der individuellen Ebene, eine negative. Ne? Es muss dann aufgewogen werden, sogar wenn du es so hyperindividualistisch betrachtest, dass dir egal ist, was in dem Rest der Gesellschaft passiert und was quasi auf lange Zeitskalen passiert, muss der aufgewogen werden durch große andere Faktoren. Denn erstmal trägt dein Kind ein Päckchen.
Mhm. Wollte ich eigentlich nicht während den Folgen machen, aber das ist sehr gut, dass das hier gerade geschrieben wurde. Das Einzige, was im Westen helfen würde, ist ein Patriarchat, wird hier geschrieben, gerade im Chat. Die Sache ist, für das Patriarchat müssen wir halt die Männer wieder zu Männern machen.
Ja, ja, klar, du kannst nicht das Patriarchat ausrufen und sagen, hier, guck mal, das sind jetzt die euch sagen, wo es lang geht. Das wird nicht funktionieren, ne?
Aber das haben wir auch.
Da gibt es ein bisschen natürlicherweise. Wenn du richtige Männer hast, genau. Dann ist wie sich die Dinge zusammenfügen. Ich meine, guck dir an, wie sich Tanja verhält, die sich dann den arabischen Mann gesucht hat, der auch arabisch drauf ist. Die fügt sich da ein, ohne dass man einen Vertrag mit ihr schmieden muss oder ohne dass der Staat von oben kommen muss und sagen muss, ihr fügt euch jetzt bitte hier patriarchal zusammen. Das tun sie einfach, weil es in der menschlichen Natur liegt. Und das Grundproblem bei uns ist, und da muss man sich an die eigene Nase fassen, der Zustand des deutschen Mannes, der ist auch miserabel. Das kommt hinzu. Und das betrifft fast jeden von uns. Also ich bin nicht die Ausgeburt an Testosteron, die quasi das Positiv-Gegenbeispiel in dieser Sache ist. Das betrifft die Breite der Gesellschaft und vermutlich sogar die Breite des rechten Lagers. Also es sind Dinge verloren gegangen, die man kompensieren muss und die man wieder aufbauen muss. Und das ist notwendiger Bestandteil.
Von Selbstbewusstsein und so weiter ist ja dann wichtig. Also du musst nicht der Muskelprotz sein. Es gibt viele Faktoren, die dich, ich sag mal, als Mann identifizierbar machen können. So.
Ja, klar. Ich meine, das könnte man irgendwie darstellen auf so einem Diagramm, wo die Ausschläge in verschiedene Richtungen gehen. In der Regel werden sich Dinge gegenseitig bedingen. Also in der Regel wirst du jetzt nicht den Brocken, Testobrocken haben, der übelst der ist, aber obwohl, ja gut, gerade in der buchstäblichen Szene, die sexuell so gepolt ist, gibt es ja eine Menge, aber das mal hinten angestellt, es geht nicht darum, also diese Leitbilder sind nicht dafür da, dass man sie absolut erfüllt, sondern sie sollen zur Orientierung dienen. Genau. Und schon diese Orientierung ist uns halt abhanden gekommen. Und das Problem ist, selbst wenn man jetzt rational weiß, dass diese Orientierung wertvoll war, man ist trotzdem aufgewachsen ohne sie. Und das ist eine Sache, die man erstmal, die man kompensieren muss.
Deshalb solltest du alle Sachen davon halt maxen. Es sind ja eigentlich nur vier. Du brauchst Status, du brauchst Selbstbewusstsein, du brauchst eine gewisse körperliche Fitness. Also du solltest nicht gebrechlich wirken. Also auf dem Spektrum von gebrechlich zu Markus Rühl, eher Richtung Markus Rühl als Richtung gebrechlich. Und du solltest halt deine Persönlichkeit in einer gewissen Form entwickeln, dass du halt kein NPC bist. Und wenn du, das sind vier Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Und die müssen nicht
alle auf sagen, Max sein. Ich bin schon zu nah an Markus Rühl. Oder würdest du sagen, ich bin schon zu nah Markus Rühl, das ist quasi schon eine übersteigerte Form davon?
Oder? Ich würde nicht sagen, dass du gebrechlich bist.
Ja, aber ich bin zu dünn, also ich habe zu wenig Muskelmasse und so weiter. Ne?
Ja, aber du, was heißt das? Also ich habe Leute gesehen, die, wie soll ich das sagen, schon mit Mitte 20 einen Buckel haben, weil sie den ganzen Tag nur am PC so rumsitzen. Die sehen halt schon so Gollum-esque aus.
Und, ja, sicher, es geht immer noch schlimmer. Wir alle existieren im Kontext unserer Zeit und das haben wir auch neulich am Ende der Folge gepredigt, die Wichtigkeit davon, sich auch dafür zu vergeben und für die Folgen dessen zu vergeben. Es geht nicht darum, sich selbst zu geißeln. Mhm. Es geht nicht darum, sich irgendwie darin zu ergehen, ich bin mit Teil des Problems, ich bin so furchtbar, weil daraus wird auch nichts Positives erwachsen, sondern dafür, wozu wir gemacht wurden vom Get-Go, von den Eltern, die wir hatten und von der Gesellschaft, in der wir dann aufgewachsen sind, dafür können wir nichts. Und dafür bringt es nichts, sich selber Schuld zuzuschieben und irgendwie zu zerfleischen, irgendwie zu verzehren. Aber wir müssen zumindest die Analyse vornehmen können, das und das und das sind die negativen Auswirkungen, da müssen wir gegensteuern, anstatt dass man einen Hack sucht. Und das ist halt, also Geldmaximierung ist ein Beispiel für einen solchen Hack. Wie komme ich jetzt drum herum? Also habe diese
Abkürzung.
Wir haben gleichzeitig, und das ist auch Teil der Realität, eine Gesellschaft, die gegen mich eingenommen ist, die quasi feindlich kontrolliert ist und wo Frauen in eine Richtung programmiert werden, nicht 100% wirksam, sondern eher 10% wirksam in der breiten Masse. Und du findest auch Leute, auf die ist das 0% wirksam. Und die sollte man sich suchen oder die 10%ler halt daraus ziehen. Du hast all diese Dinge, aber in uns ist auch ein Teil des Grundes dafür. Und du kannst jetzt nicht sagen, wir ignorieren all das. Wir fokussieren uns nur auf quasi unser unterdrückten Narrativ, unser Opfernarrativ quasi, das nicht völlig falsch ist. Also wir sind Opfer in bestimmter Hinsicht. Aber wir ergehen uns jetzt darin und sagen, deswegen ist alles ja eh scheißegal und deswegen kann ich ja eh nicht ordentlich vorankommen, wenn ich nicht die einheimischen Frauen aufgebe zum Beispiel und sage, ich werde jetzt gezielt aus einem vollkommen anderen Volk mir eine Frau suchen. Das führt dann halt zu sowas.
Wie gesagt, wir werden auch irgendwann das Problem mit Sexroboterinnen haben. Da läuft ja noch eine Wette zwischen uns beiden.
Werden wir nicht großflächig. Also das wird die Insta-Sachen nochmal grotesk machen. Wir werden auch den Nutzen der Sexroboter haben. Und zwar, dass wir dann fucking Videos von diesen scheiß Incels haben, wie die sich ficken lassen von einem Roboter. Und dass wir das zeigen können und drauf, also lustigerweise, die ganzen fucking Filme, weißt du, was für ein Turf-Ding wir denen gegenüber haben werden? Also wenn das wirklich irgendwie ein relevantes Phänomen werden würde, die ganzen Feministen, sogar die zweieinhalbte Welle Feministen, die werden völlig ausrasten. Also die werden selber kommen und diese Videos verbreiten, das müssten wir gar nicht als rechte Szene so massiv pushen und damit hast du auch wieder ein größeres Stigma draufgelegt. Ich sage, das wird ein zweischneidiges Schwert, wenn es als großes Phänomen kommt und ich sage, es kommt nicht mal von sich aus als so großes Phänomen.
Ja, wir können dann noch eine Zahl dahinter hängen, dass wir diese Wette auch abschließen können.
Gerne, gerne. Ich sage, unter 5% werden von mir aus auch in der jüngsten Generation
einen Eurobetrag, wenn wir wetten.
Ja, genau, aber wir brauchen natürlich auch etwas, worum wir wetten. Ja. Oder worüber. Also, wann hast du gewonnen?
Also, ich würde sagen, ich habe gewonnen, wenn das in der rechten Szene auf einmal ein großes Thema wird und alle sich dann dagegen positionieren.
Okay, wenn du quasi wie bei der Geldmaximierung dann irgendwie so ein Post, du sagst irgendwie, okay, Roboter ficken soll zu sein.
Eher ab dem Punkt, an dem alle dann umschalten. Sagen wir ab dem Punkt, an dem Pharos einen Change My Mind deswegen machen muss. Wie wär's ja. Damit? Das wäre doch ein guter Indikator dafür, oder?
Roboter ficken soll zu sein.
Change My Mind.
Und dann die Leute fucking... Ja, okay, das ist ein guter Gradmesser. Ja, ich wette 100 Euro, dass es nicht passiert. Es ist zu würdelos und auch zu... zu würdelos ist eigentlich schon fast... Wichsen ist auch würdelos, aber... Auf jeden Fall.
Ich werde dich auf sehr viele Messen mitnehmen in Zukunft. Wir gehen auf die Dokumi, wir gucken uns diese ganzen Sachen an. Ich glaube, du bist da noch ein wenig blind in dem Bereich. Es gab sehr viele Kommentare auch unter dem Video letztens, dass du solltest dir das angucken.
Ich sehe es einfach nicht. Der Fick-Roboter, der Abmelk-Roboter, wirklich, also dass wirklich signifikante junge Männer sich den Abmelk-Roboter kaufen.
Wie stellst du dir den vor? Stellst du dir so einen KUKA-Arm vor, wie so ein Schweißroboter? Wo so
ich habe mal so ein Ding gesehen, wo einer irgendwie, das war irgendein Asiate oder so, mit einer VR-Brille auf so einem Bett lag und dann hatte er mit so einer Roboterapparatur halt eine Art Luxusversion von einer Travel-Pussy, die der Roboterarm in entsprechender, also das sollte sich quasi synchronisieren mit dem, was er da sieht. Sowas stelle ich mir vor. Oder, nee, du meinst buchstäblich einen Roboter, der aussieht wie eine Frau, nicht die VR-Brillen-Version.
Also, ich schick dir jetzt mal was, das kann ich hier nicht einblenden. Aber das sind die Teile.
Das ist ein Roboter.
Das ist ein Roboter.
Echt, wie teuer ist der? Wahrscheinlich kostet der auch irgendwie 10.000 Euro oder so, ne?
Ja.
Ja. Ja, gut, das kann ich schon eher sehen. Ja. Aber trotzdem ist das noch richtig freakig. Also, jeder würde das Ding zumindest noch verstecken. Also sogar die fucking Sojas würden das Ding verstecken. Die würden nicht den Kumpel zu sich nach Hause holen und zeigen, hier, guck mal, das ist meine Robolingling.
Die Sache ist, das kommt aus Japan und ich meine, das Vorgängermodell, das Waifu-Kissen, nehmen die jetzt mittlerweile mit auf Conventions und lassen es in Deutschland unterschreiben. Die verstecken das nicht. Jeder weiß, dass die mit diesen Dings, was sie unterm Arm haben, Sex haben.
Wie hat sich da, ja, das Waifu, ja, aber das Waifu ist auch, also das Waifu ist ein Meme in der breiteren Gesellschaft. Wenn ich mit dem Waifu auf die Straße gehe, dann werden die, also auch unter jungen Leuten, wenn ich mit dem Waifu in die Universität gehe, dann wird mein Ruf in der Universität leiden.
Ich glaube nicht. Ich glaube, mittlerweile gibt es dann einfach Verständnis dafür, dass du einen alternativen Lebensweg hast.
Wirklich?
Ich glaube, in der Universität.
Komm, jetzt nehmen wir die Uni weg, weil bei der Uni ist natürlich eine Vorselektion.
Im Schreinerbetrieb kriegst du aufs Maul deswegen.
Ja, genau.
Ja.
Aber der Schreinerbetrieb ist ja auch nicht mehr so voll. Was ist mit dem Standard-Bürojob?
Ich glaube, da nimmst
du. Aber nicht. Sagen wir Büro, wo Gen Z Boss in a Mini, Gen Z Boss in a Mini, diese Büros, wo irgendwie ganz viele, ja gut, die Frauen werden es wahrscheinlich nicht gut finden. Also ich glaube,
es gibt Gleichstellungsbeauftragte, zu denen du dann gehen kannst, zum Betriebsrat und dann kriegen die Leute, die sich da drüber...
Nö, das ist nicht, du bist ein Mann. Nein, das gilt für dich nicht. Du kannst nicht dein Fickkissen mitbringen, weil
nein,
dein
folgendes Fickkissen, das wird...
Mitbringen. Aber du kannst auch nicht die ganze Zeit den Frauen von deinem Fickkissen erzählen. Das wird HR nicht gefallen.
Ich nicht in dem, wenn du es Fickkissen nennst. Wenn du beispielsweise sagst, ich sammle auch diverse Waifu-Kissen, ist das ein ganz anderes Ding. Und so sprechen die darüber. Niemand sagt, ich habe mein Fickkissen. Guck dir dieses Folge.
Dann ist das aber wieder eine Sache der Ignoranz. Also die Tanja, die neben dir arbeitet, wird sich dann sagen, ein einsamer junger Mann oder irgendwas. Aber die hat das nicht auf dem Schirm, dass er das fickt.
Ja. Und wo ist das Problem? Also, das ist doch genau das, was ich sage.
Also, das Phänomen, um das es geht, ist immer noch in der breiteren Gesellschaft stigmatisiert, sogar in der jüngeren.
Und darauf ja, und wenn wir den Trend verfolgen, sehen wir, dass das immer weiter akzeptiert wird. Diese Messen werden immer größer. Comic-Con hat diese ganze Manga-Sache, hat die Comic-Fläche dort abgeräumt. Auf der Buchmesse in Frankfurt hast du mittlerweile 20-25% Anime her, anstatt Bücher.
Also du denkst, das normalisiert zu einem Grad an dem... Das Ding ist aber auch, die Männerfeindlichkeit schützt uns so ein bisschen davor, weil während der Anything-Goes-Ansatz, ich glaube, du hättest deutlich bessere Karten, wenn das Ganze mit homosexuellen Sachen verbunden wäre. Gibt's aber auch. Mit die Befriedigung von heterosexuellen Gelüsten ist das Einzige, was noch stigmatisiert ist in sexueller Hinsicht. Insofern, also der männlichen heterosexuellen Gelüste. Ne? Oder wovon die Leute jetzt nicht hören wollen den ganzen Tag, weil das halt eigentlich die blöde Art der Sexualität ist. Insofern glaube ich, dass diese extremen Auswüchse davon, die müssen schon durch eine Decke durch, die jetzt nicht aus Glas ist.
Aber das ist jetzt die Randgeschichte. Was denkst du, wenn Leute, wenn es die ersten wirklichen Roboter gibt, die, ich sag mal, erschwinglich sind für die Leute? Glaubst du nicht, dass wir an einem Punkt dann sind, dass sowas wie Fickkissen dann auf einmal gar nicht mehr so schlimm sind?
Ich denke, das kann auch in die Richtung laufen, dass das Fickkissen einfach quasi damit in einen Topf geworfen wird und das sind dann einfach die Leute, das sind halt diese Roboterficker dann.
Pornokonsum war ja auch mal verächtlich. Das hat man ja auch heimlich gemacht. Und mittlerweile.
Ja, aber es ist eine andere Sache, das ist ganz anders konnotiert noch. Ja, sicher, aber es ist trotzdem noch eine andere Sache als diese, die Waifu-Sache baut halt so hart auf dem Bild, was ja auch vollkommen korrekt ist, von dem Incel, der zu Hause sitzt und sein Leben substituiert durch den Bildschirm. Und das wird nicht so leicht wegzubekommen sein, während natürlich ein Haufen Leute normales Leben führen, sogar normales Sozialleben führen und Pornografie konsumieren, und zwar regelmäßig Pornografie konsumieren, wirst du einfach nicht den Fall haben, dass jeder jemanden kennt. Ich kenne den Typ Markus und Markus steht voll im Leben. Markus ist höheres Management in irgendeiner Firma und Markus hat eine Freundin, aber Markus fickt auch sein Waifu. Das wird es nicht geben. Das ist das, was Porno normalisiert hat, dass es de facto vorgedrungen ist in diese Mitte der Gesellschaft, in die sich normal verhaltene und normal lebende Mitte der Gesellschaft. Aber das Waifu und der Fickroboter, der Markus wird nicht in seine gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin einen Fickroboter reinbringen und deswegen wird das nicht assoziiert sein mit Markus, sondern wird assoziiert sein mit dem letzten Opfer.
Guter letzter Satz für die Aufnahme jetzt erstmal. Ich würde sagen, das Fazit ist einfach, sucht keine Abkürzungen, geht den normalen Weg. Das ist der einzige, der euch wirklich zu Glück führen kann.
Ja, also die Aufgabe von dem gesamten anderen Geschlecht des eigenen Volkes als etwas, was dem Typen, der die rote Pille genommen hat, über die Realität zuträglich wäre, was für die der beste Lebensweg wäre, ist abstrus. Das zu predigen ist abstrus. Und ja, ich denke, wir müssen diverse Sachen, diverse Pathologien, die darunter liegen, abräumen. Aber die haben wir eigentlich eben schon aufgedröselt. Dementsprechend, Geldmaximierung soll zu sein. Womit ich nicht auf einen, das habe ich auch schon betont, puritanischen Meister Propper Grundsatz hinaus will, von wegen, das hat sich jetzt so ergeben und jetzt treten wir die Tür ein oder jetzt, keine Ahnung, kritisieren wir scharf, dass irgendjemand eben sich zusammengefunden hat mit einer Asiatin, die er zufällig kennengelernt hat und der es dann eben gefunkt hat. Sondern es geht darum, dass das Ganze nicht auf breiterer Ebene gepredigt wird als etwas Gutes für das rechte Lager, weil eben die moderne europäische deutsche Frau so verkommen wäre, dass man sowieso keine mehr findet. Ich denke, das ist Gift und ich denke, wenn du auf dieser Ebene der Denke angekommen bist, auf dieser Ebene der nach mir die Sinnflut, scheiß drauf, denke und des Verrats im Grunde genommen. Also es ist eine Form von Verrat, eine Form von Verrat an den eigenen. Wenn du ja schon sagst, ich will gezielt keine Frau mehr aus meinem Volk haben. Scheiß auf Frauen aus meinem Volk. Es ist ein Verrat am eigenen Volk. Das ist nicht die Zukunft, das ist nicht die Antwort.
Okay, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Es hat alle Inzest.